Hier kommt Politik mit guten Folgen. Sie hören aus Regierungskreisen den Podcast der Bundesregierung. Heute moderiert von Joel Kaczmarek.
Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus Regierungskreisen. Mein Name ist Joel Kaczmarek und ich nehme euch heute wieder mit in den Maschinenraum der Bundesregierung. Und der Tanker fährt heute mal ein bisschen in die Ferne, denn wir sprechen über Entwicklungshilfe. Und jetzt denkt ihr vielleicht, oh Gott, lasst mich doch in Ruhe, Leute. Ich habe mit meinen eigenen Problemen schon genug. Jetzt muss ich hier auch noch andere Länder mir angucken. Ich sage dir, aus der heutigen Folge wirst du richtig viel mitnehmen, weil man staunt am Ende des Tages, welchen Impact es manchmal hat, auch in anderen Ländern präsent zu sein, dort Hilfe zu leisten und Dinge zu tun. Und wir werden auch knackige Dinge ansprechen. Also vielleicht habt ihr schon mitbekommen da draußen, dass wir als Deutsche durchaus auch Fahrradwege in Peru finanzieren, dass wir in Burkina Faso dabei helfen, die Vorstellung von Maskulinität neu zu definieren. Also solche Dinge. Und nach der heutigen Folge wisst ihr, warum wir das tun? Und wenn wir unsere Arbeit richtig machen, dann sagt ihr vielleicht auch, ja, hat sogar auch Sinn. Ja, klingt gar nicht so schlecht. Und wenn ich wir sage, dann ist das heute ein dynamisches Duo. Neben mir ist nämlich auch unsere Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit am Start, die liebe Svenja Schulze. Und ihr kennt das ja, wir duzen hier, um Amtsnähe herzustellen. Hat natürlich nicht zu heißen, dass wir das Amt nicht respektieren. Im Gegenteil, aber wir wollen euch halt wirklich mal nah ranbringen. So, that being said, liebe Svenja, moin moin, schön, dass du da bist. Ich bin schon ganz neugierig.
Ja, hallo.
Also sag mal, vor allem, ich habe ja was ganz Interessantes über dich gelesen. Ich habe gelesen, du hast als Schülerin neben Sprinten und Tauchen hast du auch unter Wasser Rugby gespielt. Da habe ich so ein bisschen gedacht, ob dein jetziger Job nicht manchmal Ähnlichkeiten hat, so gegen Widerstände anschwimmen, der Ellenbogen hier und da, oder?
Naja, das ist sicherlich eine gute Vorbereitung, in den Sport zu gehen, weil ad A muss man im Team spielen. Das ist auch ganz wichtig bei Aufgaben in der Politik. Und ja, man muss sich auch durchsetzen können. Und das ist beim Rugby sicherlich der Fall. Man will den Ball am Ende eben in den Korb bringen. Und ja, da muss man auch ein bisschen für trainieren, ja.
Na gut, und ich habe mir heute vorgenommen, wir machen es mal wie beim Pflaster abreißen. Es gibt ja so diese eine große Geschichte, die dich, glaube ich, sehr begleitet. Also ich habe von dir gelernt, 80% der Deutschen wissen davon. Mhm. Nämlich, es ging ja in der Presse rum, dass wir mit sehr signifikanten Geldmitteln Radwege in Peru finanzieren. Und ich glaube, das eine war, mit welcher Höhe wir das eigentlich tun. Da gab es durchaus die ein oder andere Verwechslung. Und zum anderen gibt es natürlich viele Deutsche, die da sitzen und sagen, okay, ich habe da was von 315 Millionen Euro gehört in Peru. Also warum machen wir denn nicht bei uns was? Hier brauchen wir auch Fahrradwege oder Bildung oder dies oder das oder jenes. Und ich glaube, jetzt ist mal ein ganz schöner Zeitpunkt, gleich mal zu Beginn weg zu erklären, was hat es denn damit eigentlich auf sich?
Mhm. Die Fahrradwege sind nur ein ganz, ganz kleiner Teil von einem großen Infrastrukturprojekt. Peru hat sich vorgenommen, für die Hauptstadt Lima eben einen öffentlichen Personennahverkehr einzuführen, weil da bricht jeden Tag im Grunde genommen der Verkehr zusammen. Und sie haben da international um Unterstützung gebeten. Und wir haben gesagt, okay, wir gehen da mit rein, wir helfen euch, wir geben euch Kredite dafür und beraten auch mit dem Know-how, was wir mitbringen können aus Infrastrukturprojekten in Deutschland. Und jetzt sind fast 10 deutsche Firmen da und helfen, ein U-Bahn-System zu bauen. Da sind solche Namen wie Siemens dabei, wie Herrenknecht. Und wir geben dafür die Kredite. Und daran, finde ich, ist überhaupt nichts Schlechtes. Warum soll es besser sein, wenn China da Kredite gibt und China die Kontakte aufbaut? Wir sind an Kontakten zu diesem Land interessiert. Und deswegen ist es auch gut, da Kredite zu geben. Das ist gut für uns in Deutschland und es ist gut auch für den Klimaschutz international.
Okay, also die Summe von 315 Millionen, das kommt schon mal gar nicht ganz hin, sondern ein Großteil davon ist Kredit. Aber es waren ja auch, sage ich mal, wirkliche Subventionen mit dabei. Was ist denn aber eigentlich so Big Picture der Grund dafür? Weil du bist ja eigentlich Entwicklungshelferin, könnte man sagen. Mhm. Warum willst du jetzt, sage ich mal, U-Bahn und Fahrradwege in einem anderen Land bauen? Wie zahlt das auf dein Ressort ein?
Na, erstmal ist das ganz selbstverständlich, dass so eine starke Wirtschaftsnation wie wir in Deutschland solidarisch sind mit den Ärmsten in der Welt. Dass wir nicht einfach zugucken, wenn Menschen verhungern oder wenn sie in Armut sind oder wenn die Klimaveränderungen dazu führen, dass es ihnen immer schlechter geht. Aber auch über dieses, ich sag mal, moralische oder über das Solidarische hinaus macht das auch wirtschaftlich Sinn. Wir sind eine Exportnation. Jeder zweite Euro hier wird im Export verdient. Da hängen ganz viele Arbeitsplätze von ab. Und die internationalen Beziehungen, das ist praktisch die Basis für unseren Wohlstand. Das ist die Basis für Frieden bei uns in Deutschland. Und deswegen ist das wichtig, dass wir darin auch investieren. Wir sind von Rohstoffen aus anderen Ländern abhängig. Wir wollen, dass andere unsere Produkte kaufen. Und dann müssen wir eben auch in die Beziehung investieren. Und das machen wir mit der Entwicklungspolitik. Das ist quasi ein Türöffner für vieles weitere, was dann da passiert.
Und ich sag mal frech gefragt, kann man sowas auch so ein bisschen wie so eine Art Ablasshandel sehen? Weil als ich das gelesen habe, Peru, Fahrradwege, da denkt man ja relativ schnell an so ein Thema wie CO2-Vermeidung. Also ist es, sag ich mal, auch ein gangbarer Weg, dass wir Klimaziele, die an uns gestellt werden, vielleicht auch so über mehrere Nationen hinweg verteilen? Ist das ein Grund davon oder habe ich da als kleiner Kapitalist hier irgendwie nur falsch gedacht?
Naja, wir sind schon auch Teil des Problems, was wir jetzt auf der Welt haben. Also wenn man jetzt mal so, wie du gesagt hast, aus Klimaschutzsicht guckt, sind wir diejenigen, die mit unserer Art und Weise sehr viel zu den Klimaveränderungen beigetragen haben. Und deswegen müssen wir auch Teil der Lösung sein, ja. Und deswegen unterstützen wir auch. Aber das ist nicht Ablasshandel, sondern das sind internationale Vereinbarungen. Das Pariser Klimaschutzabkommen, der ein oder andere hat schon mal davon gehört, da haben wir uns verpflichtet als starke Wirtschaftsnation, dass wir andere auch unterstützen und helfen, die eben diese Unterstützung brauchen. Und das machen wir dann auch mit solchen Klimaschutzprojekten, wie das jetzt in Peru passiert. Gibt aber auch viele andere Beispiele, was man in der Entwicklungszusammenarbeit da machen kann.
Ja, vielleicht sollten wir noch mal ein anderes Beispiel aufgreifen, weil ich merke bei deinem Thema so, bei deinem Ressort, es ist manchmal so erklärungsbedürftig. Also es ist wirklich manchmal drei Schritte in die Zukunft gedacht oder auch um die Ecke. Zum Beispiel Burkina Faso war ja auch irgendwie ein Projekt, was euch beschäftigt. Also da sind wir jetzt auf dem afrikanischen Kontinent, wo ihr helft, das Verständnis von Männlichkeit quasi nochmal neu zu definieren. Und da sitzen jetzt bestimmt ganz viele irgendwie unserer Bürgerinnen und Bürger und sagen sich so, warum machen wir das denn?
Also das ist gar kein Projekt von der Regierung, sondern das ist ein Projekt von einer Nichtregierungsorganisation. In dem Fall ist es eine kirchliche Organisation, die da tätig ist. Und der Hintergrund ist, dass, das war in Ruanda, nicht in Burkina Faso, sorry, aber es ist so, dass in Ruanda es einen Genozid gab. Das heißt, die Menschen haben sich gegenseitig umgebracht, und zwar Hunderttausende von Menschen. Ein ganz schlimmer Einschnitt in der Geschichte dieses Landes. Und die Regierung hat darum gebeten, dass man das aufarbeitet. Also warum haben sich die Menschen da gegenseitig abgeschlachtet? Und ein Problem da ist eben auch das Bild von Männlichkeit und Ehre und all das, was damit zusammenhängt. Und deswegen war die Bitte, dass wir mit unterstützen, daran zu arbeiten, das in Frage zu stellen, ein friedliches Miteinander zu organisieren. Und das Projekt hat dann eben ein großer kirchlicher Träger übernommen, da zu unterstützen. Und wir arbeiten mit den Ländern an den Punkten zusammen, wo sie unsere Unterstützung wollen, wo sie Probleme sehen, wo sie um unsere Hilfe eben auch bitten oder wir das mit ihnen vereinbaren oder wo wir eben gemeinsame strategische Interessen haben. Beides spielt eine Rolle.
Und hilf mir doch auch mal so das Big Picture zu verstehen. Also vielleicht kannst du uns ja mal an die Hand nehmen, wo leistet Deutschland eigentlich Entwicklungshilfe und wie machen wir das eigentlich? Also mit welchem Impact? Weil ihr werdet ja wahrscheinlich eine Art Raster oder eine Logik haben, nach der ihr, es ist ja jetzt nicht Spray and Pray, ja, also mit der Gießkanne, sondern es hat wahrscheinlich ein System, hoffe ich mal.
Naja, vielleicht, du hast eben gesagt, das ist so ein kompliziertes Big Picture. Das ist wirklich so. Das Zusammenleben auf der Welt hier ist nicht ganz einfach. Wir kennen von ganz früher, da gab es so große Blöcke. Man gehörte entweder zum Osten oder zum Westen und man musste sich in der Welt irgendwo einsortieren. Das hat sich heute komplett verändert. Es gibt viel mehr Machtzentren in der Welt, viel mehr Akteure. Gerade der afrikanische Kontinent hat sich enorm verändert. Da sind sehr, sehr viele junge Menschen. Es ist einer der jüngsten Kontinente. Es ist ein Kontinent, der sehr reich an Rohstoffen ist, wo sehr gute Bedingungen sind, um mit erneuerbaren Energien eben voranzukommen. Also da verschiebt sich gerade was. Und deswegen gibt es auch einen internationalen Wettbewerb, um Partnerschaften, um Netzwerke, um miteinander arbeiten zu können. Und Russland, China sind da sehr aktiv, das hören wir jeden Tag in den Nachrichten. Und wir müssen da eben auch aktiv sein. Wir müssen uns auch engagieren. Wir müssen helfen, da wo Armut ist, wo Hunger ist. Wir müssen helfen, Sicherheit voranzubringen. Also ich bin zum Beispiel sehr viel im Sahel unterwegs. Das ist in Afrika, in dem oberen Teil. Sahel inzwischen ein Epizentrum des Terrorismus. Wenn wir nicht wollen, dass das weiter aus dem Sahel herausschwappt, dann müssen wir mit unterstützen, die Ursachen des Terrorismus da anzugehen. Und viele solche weiteren Punkte bearbeiten wir in der Entwicklungszusammenarbeit. Klimaschutz haben wir gerade schon angesprochen. Wir wissen jetzt nach Corona, dass wir weltweit ein Gesundheitssystem brauchen. Dass es nicht reicht, wenn wir uns schützen, sondern alle geschützt werden müssen. Und dann muss man auch weltweit helfen, Gesundheitssysteme aufzubauen. Also es hat eine ganze Facette von Themen, aber es ist auch ungemein spannend. Und deswegen lohnt es sich auch da mal ein bisschen tiefer reinzugucken.
Ja, gerade was du gerade mit Russland und China auch beschrieben hast, also da müssen wir jetzt ja fast mal geopolitisch werden. Das ist ja wirklich signifikant, was da passiert. Also eigentlich könnte man sagen, zum Beispiel mit Blick auf Russland, dass wir den Ost-West-Konflikt teilweise auf den afrikanischen Kontinent verlagern. Also was ich so gelesen habe, ist es so, dass Russland halt fleißig Waffen liefert an afrikanische Staaten, teilweise halt auch mit einem gewissen strategischen Fokus. Also wir reden jetzt von Burkina Faso, wir reden vom Tschad.
Ja.
Also das ist quasi mit ein Epizentrum und sage ich mal das Verteilzentrum für diese Terrorismusbewegung, die du da gerade beschrieben hast. Während China ja zum Beispiel sehr stark über Entwicklungsprojekte kommt. Also die neue Seidenstraße hat man vielleicht schon mal gehört. Also wie ordnest du das denn ein? Weil so wie ich es gelesen habe, habe ich mir so gedacht, eigentlich fast ein bisschen verwunderlich, dass man da nicht viel mehr drüber hört und dass der Westen nicht auch viel mehr dort, sage ich mal, interveniert auf eine Art.
Ja, es ist in unserem eigenen Interesse, da zu intervenieren, da mit dabei zu sein, weil Russland und auch China, die machen das sehr strategisch. Die gehen in viele Länder hinein, die für sie interessant sind aufgrund der Rohstoffe und versuchen dort, ihre Startbedingungen möglichst zu verbessern. China strategisch überschulden, Russland eben, indem sie auch Waffen, Sicherheit und so weiter anbieten. Ich habe das gerade erst wieder in Burkina Faso gesehen. Wenn man da in die Hauptstadt kommt, dann wehen überall russische Fahnen, es sind überall Putin-Bilder aufgehangen. Also da wird schon versucht, auch gezielt Partnerschaften voranzubringen, weil eben das ein rohstoffreiches Land ist und man sich die Zugänge da sichern will. Ich habe dort mit dem Finanzminister gesprochen und der hat mir sehr selbstbewusst gesagt, wir suchen uns unsere Partner aus und wenn ihr mitspielen wollt, dann macht uns mal faire Angebote. Und das heißt, in der Entwicklungszusammenarbeit müssen wir eben auch mit den Partnerländern auf Augenhöhe diskutieren. Wir können nicht einfach sagen, hey, ihr müsst jetzt mit uns zusammenarbeiten oder wir brauchen einfach die Rohstoffe von euch, sondern da geht es auch um miteinander handeln, es geht um Partnerschaft, es geht darum, auch deutlich zu machen, dass wir an einer längerfristigen Zusammenarbeit interessiert sind. Und das können wir mit der Entwicklungszusammenarbeit sehr gut. Also in Burkina Faso zum Beispiel haben wir geholfen, das Ernährungssystem zu verändern. Das ist eine Region, da ist der Klimawandel schon ganz massiv. Die Sommer sind viel, viel trockener, ist viel schwieriger, an Wasser ranzukommen. Und das heißt, Landwirtschaft muss sich komplett verändern, damit die Menschen sich selbst versorgen können und nicht nur auf Importe angewiesen sind. Und wir haben geholfen, diese Bewässerungssysteme zu verändern, Landwirtschaft so zu machen, dass die Menschen wieder sich selber ernähren können. Und da sind wir super erfolgreich im Sahel. Das ist ein Projekt, was sehr stark mit uns verbunden wird, weil 80% der Dörfer, mit denen wir da gearbeitet haben im Sahel, die konnten bei der nächsten Krise sich selbst versorgen, also brauchten keine Unterstützung mehr. Das heißt, das ist ein wirklicher Schritt hin zu mehr Selbstständigkeit. Und genauso wie wir hier in Deutschland darüber diskutieren, dass wir unabhängiger werden wollen, dass wir nicht nur eine Quelle haben wollen, wie jetzt das Gas aus Russland zum Beispiel. Genauso ist das auch für diese Länder. Sie wollen eben nicht abhängig sein von nur einem, sondern suchen eben eine Vielfalt von Verbindungen.
Mhm. Und sag mal, wenn man sich so Entwicklungshilfe insgesamt anguckt, hat man ja immer so den Eindruck, das machen wir gefühlt schon seit den 80er Jahren, tut sich da eigentlich was? Also der Hunger ist ja so ein Faktor, wir haben de facto eigentlich so viel Essen auf der Welt, dass irgendwie anderthalb Welten satt werden könnten,
ja.
Und trotzdem hungern irgendwie immer noch Menschen. Also hast du denn da auch, sage ich mal, einen Aufbau von Infrastruktur, der genau das bewirkt, was du gerade gesagt hast, dass die Leute wirklich in die Lage versetzt werden, sich selbst zu helfen?
Ja, wir sind deutliche Schritte vorangekommen, aber man muss sagen, so wie Corona bei uns wirklich heftig war und dazu geführt hat, dass wir jetzt ja auch wirtschaftliche Probleme haben, so ist das auch überall auf der Welt. Und gerade in den Entwicklungsländern hat das dazu geführt, dass der Hunger nochmal wieder angestiegen ist. Also wir sehen im Moment einfach deutliche Rückschläge da auch. Und deswegen müssen wir einfach nochmal mehr tun, um wieder auf den richtigen Pfad zu kommen, um Hunger zurückzudrängen, um Ungleichheit zurückzudrängen, weil Ungleichheit ist auch etwas, wenn Gesellschaften sehr ungleich sind, wenn die Frauen zum Beispiel immer wieder zurückgedrängt werden, nicht in das Bildungssystem kommen, nicht in das Gesundheitssystem kommen, dann sind das auch Gesellschaften, die sich nicht weiterentwickeln, die nicht vorankommen. Ja, ist auch klar, wenn man auf die Hälfte der Kompetenzen in so einer Gesellschaft verzichtet, ist das ja auch kein Wunder. Und da mit zu unterstützen, dass sich da was bewegt, dass Gesellschaften vorankommen, dass Menschen eben nicht mehr hungern müssen, das ist was. Da sollten uns allen dran gelegen sein, aber es ist eben für uns auch als Deutschland wichtig. Wir haben was davon, wenn unsere Nachbarländer sicherer sind, wenn die Menschen dort nicht hungern. Das ist nicht nur moralisch richtig und aus unserer Tradition heraus ein wichtiger Punkt, sondern es ist auch was, was uns in Deutschland nützt.
Ich meine, vielleicht sagen wir auch noch mal einen Satz zu den Effekten, weil ich glaube, das ist halt ein Feld, was wirklich massiv so eine Mittelbarkeit nur hat. Also ja. Wenn jetzt ja zum Beispiel in Russland hingeht und nach Burkina Faso oder in den Tschad irgendwie Waffen liefert und Söldner und dafür in Gold bezahlt wird, dann hat es ja schon mal eine Rohstoffkomponente, okay. Aber es ist ja de facto so, mit denen passiert ja auch irgendwas mit den Waffen. Also wahrscheinlich gehen die in so Länder wie den Sudan, wo dann irgendwie Krieg geführt wird, dann gibt es Flüchtlingsströme, die landen wieder bei uns. So, ja. Von daher, also wäre so meine Vermutung. Identifiziere ich das richtig? Und vielleicht kannst du ja auch mal nochmal erklären, warum eigentlich Länder wie China und Russland da so aktiv sind.
Na, auch China und Russland sind an den Rohstoffen in der Welt interessiert. Und es ist aber genauso, wie du gesagt hast, da, wo Gesellschaften sehr ungleich sind, wo sehr viele Konflikte sind, da ist es für die Menschen einfach auch schwer, sich ein Leben aufzubauen. Ja, man sieht das im Sahel sehr genau, dass dort vor allen Dingen terroristische Organisationen enormen Zulauf haben, weil das dort oft so ist, dass die vielen jungen Menschen, die es da gibt, einfach gar keine Perspektive haben. Sie bekommen keine Bildung, sie haben keine Ausbildungsmöglichkeiten und die einzige Möglichkeit, an Geld ranzukommen, ist, für die Terroristen eben zu arbeiten. Deswegen ist das gar nicht immer nur so ideologische Überzeugung, sondern eben viel auch blanke Not, was sie dann in die Arme der Terroristen treibt. Und das bekommen wir dann auch wieder mit. Und das macht die Region insgesamt deutlich unsicherer. Und deswegen arbeiten wir so sehr daran, dass es Bildungssysteme gibt, dass Jobs dort entstehen in anderen Bereichen, weil das die Gesellschaften sicherer macht, friedlicherer macht und dann eben dafür auch sorgt, dass sie eine eigene Entwicklung gehen können und wir dann potenziell irgendwann mal mit ihnen Handel treiben können. Wir wollen, dass die Rohstoffe, die in diesen Ländern sind, von den Ländern selber sozusagen aus dem Boden geholt werden, selber dort Arbeitsplätze entstehen. Das ist nicht allen in der Entwicklungspolitik so wichtig. Da gibt es auch komplett andere Konzepte. China zum Beispiel holt sehr viele Rohstoffe aus diesen Ländern, veredeln sie selber und verkaufen sie uns dann wieder.
Mhm. Mal ganz einfach gefragt, was kann Deutschland denen denn eigentlich entgegensetzen?
Na, Deutschland hat in der Welt einen sehr, sehr guten Ruf. Wir sind eben schon seit vielen, vielen Jahren in der Entwicklungspolitik unterwegs und wir machen das anders als andere. Wir sagen nicht, hey, wir wissen besser, wie es geht und erklären euch das mal, sondern wir arbeiten mit den Menschen vor Ort zusammen. Wir greifen lokale Lösungen aus, wir helfen die auszurollen, die in der Region funktionieren und haben einen partnerschaftlicheren Ansatz. Und mit diesem Ansatz sind wir einfach auch ein sehr anerkannter Partner und dann eben auch ein Partner, mit dem man dann gerne eben auch weitere Beziehungen pflegt. Und darauf können wir heute aufbauen, auf diesem Schatz, den wir über die Entwicklungszusammenarbeit entwickelt haben.
Sehr schön. So, jetzt haben wir schon ganz viel über deine Arbeit gesprochen und wir haben bei uns hier auch verschiedene Rubriken. Das heißt, wir versuchen natürlich auch mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und eine dieser Rubriken heißt Hinter den Kulissen.
Hinter den Kulissen.
So, und ich möchte jetzt gerne mit dir mal so ein Stück weit in dein ganz persönliches Leben eintauchen, was jetzt deine Berufsgestaltung angeht. Das heißt, bei dir wäre mal ganz spannend zu erfahren, was ist denn eigentlich so ein typischer Tag von einer Svenja Schulze?
Ein typischer Tag ist eigentlich, dass ich auf Reisen bin und in den Ländern unmittelbar bei Projekten bin, mit den Leuten dort vor Ort rede und darauf achte, dass das, was wir mit dieser Entwicklungspolitik wollen, dass das dann auch wirklich gelingt, dass die Gelder dort ankommen, dass wir die richtigen Schwerpunkte in den Ländern setzen. Also viel sind die Kontakte eben in unsere Partnerländer und dann reise ich entweder selber dahin oder die kommen hier nach Deutschland. Man diskutiert darüber, was die nächsten Schritte sind, was man besser machen kann, weil das ist so eine in der DNA der Entwicklungszusammenarbeit. Wir sind eigentlich nie zufrieden, sondern gucken immer, was haben wir aus dem Projekt gelernt, was könnten wir noch besser machen, wie könnten wir besser zum Beispiel Frauen noch beteiligen oder besser auf die vielen jungen Leute zugehen, die in unseren Partnerländern sind. Und dieses das immer besser machen, dafür braucht man eben den Austausch und auch die direkte Kommunikation untereinander.
Was schätzt du von 365 Tagen im Jahr? Wie viel davon bist du auf Reisen?
Naja, ich bin ja auch Abgeordnete und muss ja hier in dem Parlament auch Rede und Antwort stehen. Also das ist so im Schnitt eine Woche im Monat.
Okay, ein Viertel deiner Zeit sozusagen im Ausland. Und jetzt mal so Hand aufs Herz. Wie viel davon macht Spaß und wie viel muss sein?
Natürlich macht das nicht Spaß, in solchen Ländern unterwegs zu sein. Das sind keine Urlaubsregionen. Da fährt man jetzt nicht hin, weil man da einfach gerne mal ist, sondern das sind schon auch schwierige Verhandlungen. Das sind ja Länder, die mit sehr vielen Problemen zu kämpfen haben, wo man Hunger, wo man Armut sieht oder Kriegsregionen. Ich war jetzt mehrfach in der Ukraine, wo es wirklich schlimm ist zu sehen, welche Folgen so ein Krieg hat, was das mit den Kindern dort vor Ort macht. Ich habe viele, viele Menschen gesehen, die Gliedmaßen verloren haben, die wirklich schlimm verstümmelt wurden. Also das ist nichts, was man mal einfach so mitnimmt, sondern das knabbert schon auch an einem. Und für mich ist das so, immer wenn ich nach Hause komme, nach Deutschland komme, lerne ich viel mehr schätzen, was wir eigentlich hier an Wohlstand, an Frieden, an Sicherheit haben und was für einen Lebensstandard wir haben. Wir sind ja daran gewöhnt, ja. Wir drehen den Wasserhahn auf, da kommt Wasser raus. Das ist für viele Menschen auf der Welt Luxus. Wenn wir krank sind, gehen wir zu einem Arzt in einem Krankenhaus. Für viele Menschen unvorstellbar. Wir können hier öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Wir haben Häuser, die sicher sind. Wir können einfach Lebensmittel irgendwo einkaufen. Ja, das ist für uns alles total selbstverständlich, aber für viele Menschen auf der Welt nicht. Und wenn man das in den Ländern sieht, lernt man das nochmal viel mehr schätzen, was für einen Wohlstand wir hier haben.
Was machst du denn, gerade wenn du auch beschrieben hast, dass einen sowas bewegt, um zu entspannen? Also was ist so ein typisches Feierabendritual vielleicht? Wie kommst du runter von dieser Anspannung?
Das ist gar nicht so leicht, weil man nimmt schon Sachen auch mit nach Hause und diskutiert das auch zu Hause weiter. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass noch mehr Menschen sich damit auch auseinandersetzen. Und man sieht das ja immer zur Weihnachtszeit, spenden alle dann gegen den Hunger in der Welt. Ich würde mir ja wünschen, dass das auch im Januar, Februar, März noch weitergeht, weil wir brauchen dieses internationale Engagement. Und was ich selber mache, ich gehe dann einfach gerne nach draußen, gehe in der Natur spazieren, fahre Fahrrad, treffe mich mit Freunden, diskutiere das, damit das einfach auch weiterverarbeitet wird für mich.
Mhm. Bisschen wie so eine Art Gesprächstherapie, wenn man es einfach mal ausspricht und dann quasi so seine Gedanken da Luft macht, ne? Lass uns noch mal in das Thema Entwicklungspolitik reingehen. Wir haben ja manchmal auch so, sage ich mal, so Begrifflichkeiten, die dem einen oder anderen auch aufstoßen. Und ein Schlagwort ist ja auch dieser Begriff der feministischen Entwicklungspolitik. Was versteht man da eigentlich drunter?
Ja, der Begriff feministisch, der stößt immer noch auf, obwohl das eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Weil es geht ja darum, dass Frauen die gleichen Rechte bekommen, dass sie genauso repräsentiert sind und dass sie den Zugang zu den gleichen Ressourcen haben. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Unser Grundgesetz sagt das ganz prominent in den ersten Artikeln, dass Männern und Frauen gleichberechtigt sind. Aber wenn man sagt, dass wir das in der Entwicklungspolitik, diesen Wert, der uns ja verbindet, den auch nach vorne bringen will, dann gibt es schon Gegenwehr. Dann fühlen sich Männer oft zurückgesetzt. Oder sie sagen, und das höre ich immer wieder, ja, aber das ist doch jetzt Kolonialismus, das ist doch unser Wert, den hat doch gar kein anderer. Das stimmt aber gar nicht. Wir haben die globalen Nachhaltigkeitsziele, da haben wir uns auch vorgenommen, mehr Gleichberechtigung auf den Weg zu bringen. Die Afrikanische Union hat das in ihren eigenen Zielen auch verankert, Gleichberechtigung voranzubringen. Und das heißt, eigentlich geht es in der feministischen Entwicklungspolitik um was ganz Selbstverständliches, nämlich dass die Politik, die wir machen, Männer und Frauen erreicht. Und um Frauen eben auch zu erreichen, sie mitzunehmen, ihre Kompetenzen in den Projekten auch zu haben, muss man was tun. Das passiert nicht von alleine. Kennen wir ja auch aus Deutschland, ja. In unserem Grundgesetz steht schon lange, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Ein eigenes Konto durften Frauen aber erst Ende der 60er Jahre halten, ja. Das Vergewaltigung in der Ehe ist erst in den 90ern verboten worden. Also wir haben auch ganz schön lange gebraucht, um das, was in unserem Grundgesetz steht, dann auch zu verwirklichen. Und wir sind ja immer noch nicht da angelangt. Frauen haben immer noch Nachteile in unserer Gesellschaft.
Ich habe da gerade so drüber nachgedacht. Wir denken ja zum Beispiel über Quoten nach. Also Feminismus beschäftigt uns ja auch. Und ich beobachte manchmal, das ist ja aber auch so ein Phänomen ist von wer am lautesten schreit. Also es gibt irgendwie eine feministische Lobby, dann gibt es eine Lobby, die setzt sich vielleicht ein für Menschen mit Behinderung, dann gibt es eine, die setzt sich ein für irgendwie Religion, dann für Hautfarbe. Also muss es denn eigentlich immer eins davon sein? Kann man nicht eigentlich sagen, wir betreiben irgendwie diverse Entwicklungshilfe? Oder ist es so, arbeitet man sich so durch? Weißt du, was ich meine? Also jede Eigenart hat ja so ihren eigenen Wert. Und ich meine, ob ich jetzt homosexuell bin, ob ich Hindu bin, ob meine Hautfarbe schwarz ist oder weiß, ist ja eigentlich alles gar nicht so wichtig. Warum denn ausgerechnet das Feministische jetzt so hervorgehoben? Verstehst du, worauf ich hinaus will?
Ja, klar. Also das machen wir, weil wir wissen, dass die Hälfte der Gesellschaft Frauen sind. Und wenn man es schafft, dass die Hälfte der Gesellschaft eben auch mit einbezogen ist, in die Schule gehen kann, Zugang zum Gesundheitssystem hat, repräsentiert ist in der Gesellschaft, dann nutzt das auch anderen Gruppen, die sonst nicht so gesehen werden. Dann nutzt das Menschen mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen, dann nutzt das auch Menschen mit Behinderung, weil die Gesellschaft dann insgesamt fairer, insgesamt gerechter wird. Und deswegen ist das ein sehr guter Hebel, über eben schon mal die Hälfte der Gesellschaft zu gehen und sie besser einzubinden und besser zu beteiligen.
Mal blöd gefragt, wo sind wir denn schon feministisch in der Entwicklungspolitik? Also wir haben jetzt schon gelernt, das Männerbild, nicht in Burkina Faso, sondern im...
Das war in Ruanda.
Ruanda, dankeschön. Hast du noch andere Beispiele?
Wo sowas überhaupt eine Rolle spielt? Eigentlich spielt das überall auf der Welt eine Rolle, weil wir glauben ja hier immer, dass sozusagen Frauenbewegung in Deutschland oder in Europa erfunden wurde. Das stimmt überhaupt nicht. Es gab auch auf dem afrikanischen Kontinent schon im letzten Jahrhundert sehr engagierte Frauenbewegungen, die sehr viel für die Frauen durchgesetzt haben. Es gibt in Chile lange Nachweise von Frauenbewegungen. Wir kennen das aus asiatischen Ländern, aus Lateinamerika. Also das ist keine westliche Erfindung, sondern Frauen haben überall auf der Welt für ihre Rechte gekämpft. Hier bei uns ist das oft nicht so bekannt, weil man einfach die Geschichten der Länder nicht kennt, aber es ist ein Fakt.
Und sag mal, jetzt ist es ja am Ende des Tages oft so, wir gucken ja auch auf Zahlen. Wir sind ja ein bisschen deutsch, wir mögen ja gerne wissen, Effekte.
Ja.
So. Und der Vorwurf ist ja ganz, ganz oft, dass wenn wir jetzt Entwicklungspolitik mal messen, also die Erfolge, dass die Wirksamkeit eigentlich gar nicht so belegbar ist. So, lässt sich sowas überhaupt evaluieren?
Ja, also Entwicklungspolitik wird sehr genau evaluiert, weil wir ja immer nachweisen müssen, was wir mit dem Steuergeld aus Deutschland machen. Und deswegen gibt es ein eigenes Forschungsinstitut, das DEWAL, was nichts anderes macht, als genau hinzugucken, ob das, wie wir da vorgehen, vernünftig ist. Es gibt ein weiteres Institut, das EIDOS, das überprüft die Strategien und gibt uns da Tipps. Es wird in jedem einzelnen Projekt ganz genau darauf geachtet, dass die Mittel auch da ankommen, wo sie am Ende ankommen sollen. Das heißt, evaluieren, sich in Frage stellen, immer wieder besser werden wollen, das ist wirklich DNA der Entwicklungspolitik. Ich mache ja jetzt auch schon lange Politik, aber ich kenne keinen Politikbereich, der so genau hinguckt, der immer wieder sich hinterfragt und immer wieder guckt, besser zu werden. Die Menschen, die Entwicklungszusammenarbeit machen jeden Tag, und das sind in Deutschland ja sehr viele, die sich da engagieren, die wollen ja auch selber, dass das wirksam ist und erfolgreich ist, was sie da tun. Und deswegen ist das ein sehr, sehr großes Thema für uns.
Und ich meine, der andere Vorwurf ist natürlich immer, dass viel davon versickert. Also man hat dann immer so diese Bilder im Kopf, Backschisch hier, Backschisch da, Schwarzgeld dort. Es versickert in irgendwelchen Bereichen, wo es gar keiner also erahnt, dass es einfach gar nicht dort ankommt. Ist da was dran?
Also in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit nicht, weil wir da sehr drauf achten. Wir haben eine große Aufmerksamkeit für Korruptionsbekämpfung, weil natürlich arbeiten wir in Ländern, wo es keine demokratischen Strukturen gibt. Die Mehrheit der Menschen lebt nun mal nicht in Demokratien. Und deswegen ist es uns so wichtig, genau nachzuvollziehen, dass die Mittel an die richtige Stelle kommen, dass sie eben nicht in korrupte Kanäle verschwinden, sondern wirklich bei den Menschen ankommen. Und deswegen machen wir oft eben auch kleinere, kleinteiligere Projekte, eben nicht die Riesenbrücke bauen, wo wer weiß, was passiert, sondern ganz unmittelbar vor Ort Landwirtschaft so verändern, dass Menschen Lebensmittel anpflanzen können. Dafür sind wir aber dann auch überall im Land und an ganz vielen Bereichen sichtbar, sodass die Menschen auch mitkriegen, Mensch, wir bekommen hier Unterstützung aus Deutschland.
Erzähl doch auch mal so aus dem Nähkästchen, wie ist denn so eine Verhandlung mit einem Regierungsmitglied in einem Land, was non-demokratisch ist und sich in dem Bewusstsein befindet, dass Länder wie Russland, China dort auch um die Gunst buhlen, so wie du gesagt hast, ist quasi wie so ein Wettbewerb, ja, wie so eine Ausschreibung. So, ja, ihr dürft uns gerne mit Entwicklungshilfe um die Ecke kommen, aber packt mal was Gutes auf den Tisch. Also, wie darf ich mir so ein Gespräch denn vorstellen?
Das ist gar nicht so einfach. Wir arbeiten dann oft gar nicht direkt mit der Regierung. Also da, wo es schwierig ist, wie jetzt zum Beispiel im Sahel, arbeiten wir oft auf einer lokalen oder regionalen Ebene. Und dann ist es eben ganz konkret, wenn wir da eine Schule aufbauen, dann ist für uns eben wichtig, dass Mädchen und Jungen da hingehen können. Und das wird dann auch vor Ort akzeptiert, weil man sagt, okay, die Deutschen, denen ist das wichtig. Wenn wir mit denen eine Schule zusammenbauen, dann müssen da Mädchen und Jungen hingehen. Und wir können ja auch immer erklären, warum wir das so wollen, ja. Und dann kann man da auch Schritte vorankommen. Oder wenn wir unterstützen, dass es eine Gesundheitsversorgung gibt, dann muss die eben für Frauen und Männer offen sein und nicht nur für einen Teil, ja. Oder muss unabhängig von der sexuellen Orientierung Menschen dort aufnehmen und behandeln, wenn sie krank sind. Und das muss man auf den Tisch legen, das muss man diskutieren. Das ist nicht einfach, aber wir kommen da auch zusammen, weil genauso wie die Länder Interessen haben, akzeptieren sie auch, dass es aus Deutschland heraus Interessen gibt. Und deswegen kommt man am Ende dann vielleicht nicht zu 100%, aber eben jeder kann seinen Teil da eben auch voranbringen.
Ich glaube, es ist auch manchmal auch einem Komplexitätsgrad, den man sich gar nicht vorstellen kann. Ich habe in Japan gerade ein Projekt gesehen, wo Toilettenhäuser gebaut wurden, die durchsichtige Wände haben und erst wenn man reingeht und die abschließt, dann werden die sozusagen milchig. Und es hatte den Hintergrund, dass Frauen Angst haben, wenn sie in diese Räume reingehen, da sind sie ja erst mal nicht gesehen, dass sie da überfallen werden könnten. Also ich könnte mir vorstellen, dass eure Arbeit auch ganz oft, sage ich mal, genau wie du es beschrieben hast, sehr stark mit so etwas verbunden ist, dass man eigentlich erst mal verstehen muss, was ist den Leuten vor Ort wichtig und für wen mache ich das eigentlich und welche Bedürfnisse herrschen davor, oder?
Ja, und vor Ort mitzukriegen, wo sind eigentlich deren Ängste, wo sind deren Fragestellungen, was bewegt die Menschen dort aufgrund ihrer Geschichte, was ist ihnen wichtig, was wollen sie unbedingt voranbringen. Und das heißt, man muss miteinander reden, es geht gar nichts drumherum, man braucht dieses sich gegenseitig zuhören und alle, die glauben, sie gehen da einfach hin und sagen, hey, ich weiß, wie es funktioniert, ich bin Ingenieur, ich baue hier mal eine Wasserleitung, werden dort sehr schnell scheitern und die Projekte werden nicht erfolgreich. Man muss das Know-how vor Ort mit einbeziehen, sonst wird das alles nichts. Aber kann man sich ja auch selber vorstellen. Also stellen wir mal vor, es würde ein afrikanischer Entwicklungshelfer nach Deutschland kommen und würde sagen, hey, wir sind in der Digitalisierung schon viel weiter. Ihr müsst das jetzt so und so und so und so machen, dann läuft das schon. Dann würden wir ja auch sagen, sag mal, nee, also wir wollen das aber so nicht. Und also umgekehrt würde das ja genauso sein. Und deswegen muss man da schon aufeinander aufpassen und aufeinander Acht geben. Mich hat das mal sehr beeindruckt, ein Projekt, das ich vielleicht erzählen kann, eine Wasserversorgung. Da denkt man ja auch, kann doch gar nicht so schwer sein, eine Wasserversorgung für ein Dorf aufzubauen. Aber in Malawi haben das mal andere, ich sag jetzt mal nicht wer, versucht, haben das einfach mit den Dorfältesten da geplant, diese Wasserversorgung. Das hat aber am Ende nicht funktioniert. Und dann haben wir das nochmal mit einem deutschen Projekt gemacht und wir haben uns nochmal angeguckt, wer ist eigentlich zuständig in dem Dorf für die Wasserversorgung? Und das waren die Frauen. Die sind jeden Tag das Wasser holen gegangen. Und dann haben wir die gefragt, was braucht ihr eigentlich? Was müsste eigentlich passieren in so einem Dorf, damit die Wasserversorgung besser wird? Und dann haben die Ratschläge gegeben, die sich jeden Tag damit beschäftigen. Und das Wassersystem, das gibt es bis heute, das wird immer wieder repariert. Das läuft, weil die Menschen es auch selber als ihres angenommen haben und führt eben jetzt dazu, dass anders bewässert wird, dass die Landwirtschaft läuft, dass weniger Hilfe notwendig ist. Im Sahel sieht man, dann braucht es in Zukunft einfach weniger Hilfe, wenn die Menschen selbstständiger sich wieder versorgen können. Und oft sind das erstmal nur der Anstoß, den man dann da geben muss.
Ach, spannend. Und sag mal, wenn wir jetzt nochmal über Outcome reden, ich habe mal gelesen, dass jeder Euro, den man in Entwicklungshilfe steckt, 4 Euro erspart, die wir sonst in humanitäre Hilfe stecken müssen. Ist das so?
Ja, das ist so. Das sind Zahlen vom Welternährungsprogramm, die das mal genau ausgerechnet haben, weil die machen ja beides. Die leisten die unmittelbare Hilfe. Also wenn Menschen drohen zu verhungern, dann liefern die Lebensmittel Wasser. Und sie machen auch die langfristigen Projekte, wo Wasserleitungen gebaut werden, wo einfach Landwirtschaft verändert wird zum Beispiel. Und deswegen konnten die das ganz genau ausrechnen. Und das heißt, 1 Euro in langfristige Selbstständigmachen sozusagen investiert, spart dann am Ende 4 Euro in der humanitären Hilfe. Ja.
Svenja, super spannendes Thema. Und meine abschließende Frage wäre noch, was denkst du denn, wo wir uns noch verbessern können? Also du hast ja selber gesagt, ihr hört nie auf, drüber nachzudenken, was noch geht. Also was sollte deutsche Entwicklungshilfe in Zukunft noch besser machen?
Ich würde mir wünschen, dass sich noch mehr Menschen in dem Bereich engagieren. Ich sehe, dass das überall passiert bei mir in meiner Heimatstadt. Ganz, ganz viele Organisationen, die dort engagiert sind, die was machen, die sich kümmern. Und das würde ich mir von noch mehr Menschen wünschen, weil wir sind hier ein reiches Land. Wir haben Wohlstand. Uns geht es im Verhältnis zu vielen, vielen anderen Menschen in der Welt wirklich gut. Und das wahrzunehmen und ein bisschen was zu teilen von dem, was wir haben. Der Kuchen wird nicht kleiner, wenn man ein bisschen was abgibt, sondern größer. Wir kriegen eine ganze Menge zurück. Klingt paradox, ist aber so.
Ja, stimmt. Wissen und Liebe werden mehr, wenn man sie teilt, ne? Von daher ganz, ganz herzlichen Dank an dich, liebe Svenja. ihr da draußen, ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Heute hatten wir am Start unsere Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und ihr könnt uns natürlich auch fleißig bei der Entwicklung helfen an einer anderen Stelle, nämlich indem ihr diesen Podcast hier teilt, auch mal mit einer Rezension und 5 Sternen verseht und immer wieder fleißig einschaltet. Also, ich bin Joel Kaczmarek, freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.
Das war aus Regierungskreisen. Mehr Informationen und viele andere Themen finden Sie auf bundesregierung.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.